Liebe Moin FM Literaturfans, schnallt euch an, denn wir nehmen euch mit auf eine turbulente Reise in das Herz der Buchwelt. Direkt zur Leipziger Buchmesse 2024. Stellt euch vor, ein riesiges Buffet der Buchkultur, wo jeder Gang ein Fest für die Sinne ist. Dieses Jahr war es nicht anders, als die Messe unter dem Motto »Worte bewegen« ihre Pforte öffnete. Und bewegt haben sie. Von den schweren Taschen voller Bücher bis zu den emotionalen Achterbahnen, die die Autorenlesungen bescherten. Mit über 2500 Ausstellern aus mehr als 40 Ländern war die Auswahl so riesig wie der Hunger nach Literatur. Doch anstatt uns am üppigen Haupttisch mit den großen Verlagsriesen zu überessen, haben wir uns in die charmanten Ecken der Messe verirrt, wo die kleinen Verlage und Selbstpublisher das wahre Herz der Buchkultur schlagen lassen. In diesem Geist haben wir uns entschieden, das Rampenlicht auf zwei kleine Berliner Verlage zu werfen, Albino und Salzgeber und Waterproof Coast, sowie auf den kühnen Selbstpublisher-Verband. Warum, fragt ihr? Weil in der Welt der Bücher oft die unerwarteten Schätze die größten Überraschungen bergen. Bei so viel Programm auf der Buchmesse ist dies natürlich nur ein winziger Ausschnitt dessen, was das literarische Universum zu bieten hat. Aber wir versprechen euch, es ist ein Einblick, der es in sich hat. Nicht zu vergessen, unser faszinierendes Gespräch mit Martina Peters, Sohn Kai, eine Künstlerin und Beraterin der MCC, die uns tiefe Einblicke in die Rolle von KI im Kunstbereich gewährte. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz die Grenzen des Möglichen ständig neu definiert, war es ein echtes Highlight, Martinas Perspektive auf die Zukunft der Kreativität zu hören. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht es euch bequem, während wir euch mitnehmen auf eine Reise abseits der ausgetretenen Pfade der großen Verlage, direkt in die Arme derer, die die Buchwelt mit frischem Wind, neuen Ideen und einem Hauch von Rebellion beleben. Willkommen zu unserem speziellen Blick auf die Leipziger Buchmesse 2024. Ja, wir sind am Stand von Albino und Salzgeber, einem kleinen Verlag oder schon etwas größeren Verlag aus Berlin. Und was ist euer Schwerpunkt?
Na, wir machen schwerpunktmäßig queere Literatur. Also beziehungsweise, man muss jetzt, wir haben schon darüber gesprochen gerade, also wir sind die Salzgeber Buchverlage, das ist eine kleine Verlagsgruppe. Und das beinhaltet den Männerschwamm Verlag, das ist ein Traditionsverlag, der aus der alten Schwulenbewegung hervorgegangen ist. Dann gibt es den Albino Verlag, der ist für die Literatur zuständig. Und dann gibt es Salzgeber und die machen Fotobuch und da arbeiten wir auch eng mit einem Filmverleih des gleichen Namens zusammen. Und ja, das ist die Verlagsgruppe. Und der Schwerpunkt liegt auf queeren Stoffen mit ein bisschen mehr Gewicht auf schwulen Themen tatsächlich, weil eben sowohl Männerschwarm als auch Albino aus der alten Schwulenbewegung hervorgegangen sind. Aber wir arbeiten an den weiblichen Stimmen und bauen sie aus derzeit.
Wie viel habt ihr denn im Moment gerade unter Vertrag an Autoren?
Oh, das ist jetzt ganz schwer fassen, weil wir einfach, also gerade bei Männerschwarm gibt es die historische Reihe noch und da gibt es eine über 80 Bände umfassende Bibliothek Rosa Winkel, nennt sich die Reihe, wo allein schon über 50 Autoren vertreten sind. Aktuelle Titel haben wir jeweils im Programm, drei neue literarische Titel. Und ich kann es tatsächlich in der Form nicht beziffern, weil es sich natürlich auch so ein bisschen auffächert auf die verschiedenen Verlage. Da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß, ehrlich gesagt. Müsste ich jetzt nachzählen nochmal.
Da hast du noch ein bisschen Zeit, heute zu zählen. Ja, ihr habt neue Autoren auch dabei, die ihr heute vorstellt wahrscheinlich oder hier auf der Leipziger Buchmesse. Wer wäre das denn?
Na, wir hatten jetzt schon Lesungen mit Gabriel Wolkenfeld. Gabriel Wolkenfeld hat ein Buch geschrieben, basierend auf einem Auslandsaufenthalt in Jekaterinburg, den er 2012, 2013 hatte, wo er in Russland in die russische Gesellschaft und in die Stadt Jekaterinburg eingetaucht ist und da aber auch in die queere Szene. Und 2012, 2013, manche werden sich erinnern, ist gerade die Zeit gewesen, wo das Homopropaganda- oder Anti-Homopropaganda-Gesetz verabschiedet wurde. Und diese Zeit, als das Gesetz gerade in Entstehung, in der Verabschiedung ist, beschreibt er da aus so einer ganz alltäglichen Sicht, wie sie sowohl die queeren Leute beurteilen, als auch die Gesamtbevölkerung. Und mit Gabi Wolkenfeld ist ein junger Autor aus Berlin, mit dem hatten wir am Mittwoch schon eine Veranstaltung. Dann haben wir Lars Werner, das ist ein junger Autor auch aus Berlin, der aber ursprünglich aus Dresden kommt und in seinem ersten Roman, in seinem Debüt Zwischen den Dörfern auf 100, auch eine Jugend in Dresden beschreibt, die sich mehr in der Punkszene verortet, aber auch mit einer queeren Sozialisation verhaftet ist und sich so ein bisschen aus der sächsischen Provinz in die Stadt und in die Punkszene vorarbeitet. Und heute haben wir noch eine Veranstaltung mit Michael Röß. Das ist ein bekannter Autor, der schon über 30 große Romane, unter anderem Zeithain, Leeres Viertel, geschrieben hat. Und wir haben mit ihm einen Rambaud-Roman gemacht. Und jetzt neu ist Spunk rausgekommen. Eine Wanderschaft, er nennt es selbst ironisch einen Heimatroman. Das ist Ende der 70er, geht ein junger Dachdecker mit 18 Jahren los auf die Walz. Das ist eine alte Tradition, 3 Jahre lang unterwegs. Und geht dann in die Welt und findet sich selbst und schwimmt sich von seinem, auch durch Gewalt und Repressalien geprägten Elternhaus frei. Das sind die aktuellen Titel, die wir haben. Und dann haben wir jetzt ganz neu, aber da haben wir jetzt keine Veranstaltung zu, ist Box Hill von Adam Marst Jones. Das ist ein britischer Autor. Das ist eine Biker-Ballade, könnte man sagen, aus dem England der 70er, die auch tatsächlich mit Findung und so ein bisschen auch so einer SM-Beziehung sich in der Retrospektive auseinandersetzt.
Das hört sich ja alles sehr spannend an. Die Frage, die man eigentlich immer nicht stellen soll im Verleger, und hast du ein Lieblingsbuch?
Oh, ja. Naja, das ist, warum soll man die Fragen nicht stellen? Sie ist immer ein bisschen eingefärbt durch den Betrieb, ne? Also deswegen ist es natürlich, Box Hill ist sehr nah dran an uns jetzt gerade. Also, ich muss jetzt auch sagen, also ich spreche hier als Pressesprecher jetzt hier. Und der Verleger ist Alexander Hamann, der jetzt gerade unterwegs ist. Und wir sind jetzt gerade beide sehr an Box Hill tatsächlich dran, weil wir natürlich das Lektorat auch gerade durch haben und es einfach aber auch ein großartiges Buch ist. Also der Guardian, also es ist ja eine Übersetzung aus dem Englischen, und der Guardian hat geschrieben, das größte kleine Buch des Jahres. Und das passt irgendwie ganz gut, weil es ganz große Themen verhandelt und eine große Lebensweisheit so abstrahlt in einer ganz menschlichen Sicht. Und aber halt sehr dünnes, also das hat halt nur 160 Seiten und in dieser komprimierten Form, das auch literarisch zu fassen, das ist schon eine ziemliche Leistung. Und sonst in unserem Programm ist mein zweiter, also so ein bisschen vielleicht der Klassiker-Lieblingstitel, ist der Hirtenstern von Alan Hollinghurst. Alan Hollinghurst ist ja auch ein britischer Autor, der schon viele große Romane geschrieben hat, und der Hirtenstern ist einfach eine große Reise, die wir da mit dem Protagonisten unternehmen und auch ein bisschen eintauchen. Es spielt irgendwie in einer nicht weiter benannten Stadt, aber es ist basiert auf Brügge, und diese ganze morbide Atmosphäre wird da in eine etwas voyeuristische Beziehung zwischen einem Sprachschüler und seinem Lehrer, der sich mit seinen eigenen Schwierigkeiten auseinandersetzen muss vor Ort, abgebildet. Also das ist ein Buch, das ich ganz toll finde. Ein ziemlicher Wälzer, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Aber das ist ja auch das Tolle an Literatur, wenn man da richtig abtauchen kann.
Man muss da nicht durchhechten.
Man kann da nicht durchhechten, weil es über 500 Seiten hat. Und ich schaffe das bei so einem Umfang nicht zu hechten, sagen wir es mal so. Es wird auch meistens den Büchern nicht gerecht.
Gibt es denn Veranstaltungen in Berlin, die geplant sind mit euren Autoren?
Ja, wir sind jetzt Anfang Juni, also beziehungsweise der ganze Juni, sind die ganzen Wochenenden so ein bisschen weg. Da ist ja das Bücherfest auf dem Bebelplatz. Da haben wir auch eine Veranstaltung mit Lars Werner. Das habe ich ja bereits erwähnt, Zwischen den Dörfern auf 100. Und es wird eine einstündige Geschichte mit ihm sein. Also es ist so ein bisschen, also weil das Buch es spielt 2005, 2006, 2 Sommer bildet das ab im Dresdner Umland. Und 2006 war ja das Sommermärchenjahr mit der berühmten WM. Und ich habe schon erwähnt, dass es da um die Punk-Szene geht. Und natürlich stehen sie in Opposition zu dem neuen Nationalgetümel, was in der Form in einer harmlosen Fahrt mit Fahnenschwenkerei damals stattgefunden hat. Und es ist ja in diesem Sommer EM. Und das Bebelplatz-Team hat da auch tatsächlich so ein bisschen darauf rekurriert, mit dem Buch da mal anzuknüpfen und mal zu sehen, wie man Vergleiche ziehen kann, was da mittlerweile draus geworden ist. Weil es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen die Anfänge dieser neuen Rechten, die dann mittlerweile ja nun ein sehr breites Thema, das wahrgenommen wird, ist. Da werden wir eine Veranstaltung haben. Dann gibt es die linken Buchtage im Mehringhof. Da wird Gabriel Wolkenfeld mit dem Propagandisten Veranstaltungen machen und das war's, glaube ich, auch erstmal. Wir haben noch ein anderes Fest, ich habe es gerade vergessen, aber es ist noch ein drittes im Juni.
Also es bleibt auf jeden Fall spannend bei euch, ja.
Ja, natürlich, es bleibt ja spannend. Ja gut, und also ich meine, die Veranstaltungen sind ja eine Sache und das andere ist natürlich, dass wir jetzt schon am Herbstprogramm arbeiten, wenn wir von der Messe wiederkommen. Dann erholen wir uns einen Tag und dann müssen wir auch das Herbst, also die Herbstvorschau schon vorbereiten.
Vor der Messe ist nach der Messe. Nee, umgekehrt. Nach der Messe ist vor der Messe. So.
Ist ja schön, dass du dich auch noch mal vergaloppierst. Genau. Also es bleibt spannend in der Tat. Und ja, wir bleiben dran und bleiben sichtbar. Also im Sommer gibt es noch diverse Veranstaltungen. Manche kommen ja auch ein bisschen kurzfristiger noch zustande.
Dann sage ich herzlichen Dank und wünsche euch noch viel Vergnügen auf der LBM.
Dir auch. Und vielen Dank fürs Vorbeikommen und lies unsere Bücher.
Auf jeden Fall. So, wir sind bei einem Jungverlag, ne? Waterproof Coast, hier auf der Leipziger Buchmesse. Und ja, was macht euren Verlag als Alleinstellungsmerkmal oder ganz als Besonderes aus?
Genau, wir fokussieren uns auf neue Autoren, die es ein bisschen schwer finden, sich in dieser Verlagsbranche zurechtzufinden. Und wir gucken da auf Herzensgeschichten, auf Charaktere, die authentisch einfach auch das Leben, das Miteinander auch gut ist und da irgendwie eine Vision dahinter ist, die nach außen getragen wird. Also wir sind da eher die wenigsten, die noch überzeugt werden müssen. Es ist so wirklich, wir haben dann noch unsere Lektoren und andere noch dabei, die dann auch die Exposés dann nochmal bekommen und dann treffen wir, also dann gehen wir auch mal in Austausch mit den Autoren und dann gucken wir, ob das passt und dann wollen wir auch miteinander wachsen. Wir sind ja ein kleiner, junger Verlag und wir haben selber auch ein Buch geschrieben, veröffentlicht, haben gemerkt, so irgendwie die Buchbranche ein bisschen kompliziert, da hinter die Fassaden, sag ich mal, hinter die Barrieren sozusagen zu kommen und dann wollten wir einfach ein besseres Erlebnis für andere junge Autoren schaffen. Natürlich haben wir da auch unsere Grenzen, weil wir nicht so viel Kapazität haben natürlich. Und es muss halt auch passen, dass man miteinander wachsen möchte, genau. Und deswegen so für junge Autoren, die wirklich eine Vision haben, aus dem Herz geschrieben haben, die eine tolle Geschichte haben, die sollen gerne uns ihre Exposés schicken und dann gucken wir mal, was wir machen können.
Ihr seid aus Berlin, oder?
Ja, wir sind ein bisschen verteilt, aber der Hauptsitz ist in Berlin. Aber ich sag mal so, dadurch, dass eigentlich in der Corona-Phase auch mehr oder weniger die Gründung dann erfolgt ist und wir dann auch online viel Illustratoren, Lektoren und so weiter gesucht haben und auch Autorensuche breit aufgestellt, sind wir eigentlich alle verteilt. So die Autoren sind in allen Himmelsrichtungen, die Lektoren sind in Thüringen zum Beispiel und wir sind in Berlin und haben da auch unser Lager und von da aus planen wir sozusagen alles, was wir machen.
Wie viele Autoren habt ihr im Moment gerade unter Vertrag?
Wir müssten jetzt 6 unter Vertrag haben, plus wir haben eine Kurzgeschichten-Anthologie rausgebracht, wo dann nochmal 40 Autoren mit veröffentlicht wurden und werden da aber auch in Zukunft auch nochmal auf Kurzgeschichten gehen, weil ja doch denn es schön ist, auch mal so eine kurze, knackige Geschichte zwischendurch zu haben, wenn man gerade vielleicht nicht so die Zeit hat, einen neuen Roman zu beginnen, besonders wenn man vielleicht auch dicke Schmöker mag und dann kleine Projekte haben möchte, dann auch das, genau.
Gibt es denn von dir, David, ein Lieblingsbuch in deinem Verlagsprogramm?
Oder muss man jetzt vorsichtig sein, möchte ich euch keinen verbrennen. Mein Lieblingsroman, also ich würde fast sagen, Uta Mena, Rückkehr der Seelen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist Science-Fiction-Fantasy, dadurch checkt es, sag ich mal, viele Boxen. Wir haben begonnen damals eher Fantasy zu lesen, dann sind wir dann irgendwann mal ins Hard-Science-Fiction abgerutscht, so aus Privaten. Und dann haben wir da etwas bekommen, was so irgendwie beide Welten mit abdeckt. Und die Autorin, die ist so kreativ. Lektorat ist ein bisschen aufwendiger, Aber die Geschichte war so überzeugend. Man geht auch so schnell rein, in den ersten 20, 30 Seiten ist man direkt drin, voll drin und will das Buch eigentlich gar nicht zur Seite legen.
Idealerweise war ich vorhin an eurem Stand und tatsächlich war die Autorin auch gerade da und hat mir eins ihrer Bücher verkauft. Also eine gute Wahl, sagst du?
Ja, eine sehr gute Wahl. Aber allgemein kann man bei uns nichts falsch machen. Wir haben, wie gesagt, ja weniger Autoren, dafür welche mit echt intensiven Geschichten. Genau.
Da ist sie gerade, ja, da steht sie hinter dir.
Ja. Ah ja. Genau, die Autorin ist gerade da. Genau, wir sind auch sehr stolz darauf, dass jeder Autor auch mal die Chance hatte, jetzt auch bei der Leipziger Buchmesse auch ihr eigenes Buch auch mal vorzustellen, einfach Interessenten in Kontakt zu treten, auch mal das Messeerlebnis mitzunehmen und dann auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil wie gesagt, auch junge Autoren, neue Autoren, die müssen ja auch erstmal auch ein bisschen auf die Menschen losgelassen werden, vielleicht Lesungen vorbereiten und so weiter. Ne? Genau, da muss man ja auch in diese Welt einsteigen.
Ja, ist eine große Herausforderung, das erste Mal so eine Lesung zu halten. Ne? Also
auf jeden Fall, aber wir haben auf jeden Fall für die Sandra Küsters von Utamena jetzt auch eine schöne Buchhandlung bei ihr in der Heimat in der Nähe, in einer etwas größeren Stadt von ihr, wo sie dann sozusagen das Release-Lesung hält und dann das auch vorstellen kann und da ein Kontakt tritt einfach. Und hier sozusagen konnte sie mal ein bisschen Erfahrung sammeln.
Ja, auf jeden Fall ein Geheimtipp. Wir werden uns auch später nochmal mit den Künstlerinnen bzw. mit den Autorinnen auseinandersetzen. Und ich empfehle auf jeden Fall Waterproof Coast als einen aufstrebenden neuen Verlag, den man sich merken soll.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen an alle Begeisterte.
So, David Unger hat gerade dein Buch in höchsten Tönen gelobt, liebe Sandra. Küsters.
Ja.
Also Utamena, worum geht es da?
Es ist ein fantastischer Science-Fiction-Roman in der Endzeit, aber es ist keine Dystopie. Also mir war wichtig, dass es nicht dystopisch wird, sondern eher aufbauend und geheimnisvoll. Es geht um Liebe, um Freundschaft. Und eben das Leben danach quasi.
Also so ein bisschen Mad Max, und aber nicht so hart.
Ja, und es geht ja auch um diese Kuppelstätte und wer sie erbaut hat. Und Mad Max hat ja weniger mit Science Fiction zu tun, sondern nur mit Endzeit. Aber da ist ja noch eine Prise Science Fiction dabei.
Also du sagst, es lohnt sich auf jeden Fall.
Klar lohnt sich das. Alles, was ich mache, lohnt sich.
Hast du denn noch andere Bücher geschrieben oder ist das so dein Thema?
Nein, der zweite Teil folgt und dann geht es in die... Nicht lachen! Dann geht es in die fantastische Welt. Da schreibe ich jetzt an zwei Titeln. Einmal an Hasenherz und dann gibt es noch ein Buchwerk, was... noch keinen richtigen Titel hat, aber es geht um eine Hexe. So, also nicht um mich, aber.
Wird es das Ganze denn noch als Hörbuch geben?
Das muss der Verlag hier entscheiden. Mich will ja keiner reden hören, aber ansonsten. Ich höre nicht mehr auf, wenn ich einmal angefangen habe. Ich hoffe natürlich schon.
Und wie, hattest du schon mal eine Lesung? Wie war die erste Lesung vor Publikum?
Aufregend. Ja, ich hatte eine Lesung, eine kleine nur. Da gab es das Buch noch nicht in fertiger Form, aber ich habe schon angefangen zu lesen, weil es war ja schon in der Mache. Und die nächste Lesung wird sein in Detmold.
In Detmold, okay. Und noch irgendwo anders was geplant in Deutschland?
Noch nicht, aber ich bin auf der Suche. Also wer mich hört... darf mich auch lesen hören oder einladen zum Lesen.
Gut, dann sagen wir schon mal herzlichen Dank, liebe Sandra, und viel, viel, viel Glück für die nächsten 20.000 Bücher.
Ja, genau so habe ich das vor. Vielen Dank.
Ja, wir sind noch am Waterproof Coast Stand und bei mir ist jetzt Mojo's Art. Richtig ausgesprochen, hoffe ich.
Ja, genau. Ich bin Mojo von Mojo's Art.
So, du hast auch ein tolles Buch hier am Start. Und zwar heißt das Zeitverschwendung. Ist es das?
Zeitverschwendung mit Mojolino. Ja, genau. Darin gibt es eigentlich nur unnützes Wissen zu erfahren. Und ein paar Kritzelseiten. Das ist dafür gedacht, sich einfach mal die Zeit anders zu vertreiben. Zum Beispiel auf dem Klo oder in der Bahn. Es ist auch gut geeignet für Geburtstagsgeschenke, wenn man mal wieder eingeladen ist und keine Ahnung hat, was man mitbringen soll und wieder vorm Weinregal steht und nicht weiß, welchen Wein trinkt das Geburtstagskind gerne. Dann versuch's doch einfach mal mit Zeitverschwendung mit Mojolino.
Und ist natürlich auch eine einseitige Kampfansage an das Handy auf der Toilette.
Absolut. Bei mir zu Hause mit meinen beiden Kindern gibt es nämlich die Regel, digitale Unterhaltungselektronik ist mittlerweile auf dem Klo verboten.
Okay.
Weil die kleinen Grundschulkinder dann doch ab und zu mal vergessen haben abzuziehen und das hat sehr genervt.
Nur die kleinen Kinder?
Nur die kleinen Kinder.
Naja, ich meine, das ist ja mittlerweile oft gang und gäbe, dass früher hat man sich die Zeitung mitgenommen, heute mit dem Handy sitzt man da auch 20, 30 Minuten und nicht nur Männer.
Ja, das stimmt allerdings.
Erwischt?
Ja, nicht mehr, seit wir die Regel haben, ne?
Also gilt für alle im Haushalt?
Gilt für alle im Haushalt, auch für mich, auf jeden Fall.
Und daraus ist dann das Buch entstanden vielleicht sogar?
Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich Künstlerin bin und fotorealistische Bleistiftzeichnungen anfertige. Und im letzten Jahr im Sommer ist der kleine Mojolino als Illustration zu mir gekommen und er wollte mir nicht mehr von der Seite weichen. Durch meine kleine Fangemeinschaft auf Instagram ist er etwas größer geworden und so anstrengend er auch manchmal ist, er möchte immer größer werden. Und Waterproof Coast ist auch ein großer Fan von Mojolino und die haben mich dann gefragt, ob Mojolino bereit wäre, mit ihnen zur Buchmesse in Leipzig zu kommen. Er hat nicht lange drüber nachdenken müssen. Für mich ist es viel Arbeit gewesen, weil ich für das Buch 10 Tage Zeit gehabt habe und die Illustrationen und das ganze Buch komplett selbst designt und entworfen habe. Ja, und jetzt stehe ich hier mit Mojolinos ersten Taschenbuch in der Hand.
Großer Schritt?
Ja, Wahnsinn. Ich bin noch nie auf einer Messe gewesen, weder als Gast noch als Ausstellerin und dann gleich auf Europas größten Buchmesse. Es ist sehr eindrucksvoll auf jeden Fall.
Lesung ist da ja irgendwie, oder?
Lesungen haben wir leider nicht, nein. Weil es ist auch für Waterproof Coast das erste Mal Buchmesse.
Könnte man das denn vorlesen? Also ich habe es noch nicht aufgemacht, deshalb kann ich es jetzt nicht nachempfinden, aber kann man es vorlesen?
Ja, ich glaube, zum Vorlesen eignet sich das dann eher, wenn man mal mit ein paar Freunden abends und ein paar Bierchen zusammensitzt, zum Drüberlachen. Wie gesagt, es ist unnützes Wissen mit interessanten Fakten, die sich kurz gehalten haben und die Illustrationen dominieren dann doch eher das Buch dazu.
Also auch eine lustige Partyspielvariante.
Ja, genau. Wäre auch ganz cool, klar.
Vielleicht demnächst dann als zweite Variante.
Ja, vielleicht. Tatsächlich hat Mojolino schon noch mehr Ideen für Bücher. Aber was sich daraus noch so alles entwickeln wird, das wird man sehen. Bisher ist es das Buch und Postkarten, ein Jahreskalender gab es auch, wird es dieses Jahr auch wieder geben. Wie gesagt, er möchte noch ganz groß werden, obwohl er so klein ist.
Dann freuen wir uns darauf, dass Mojolino uns noch viele, viele zusätzliche Bücher und Merchandise beschert.
Ja, hoffe ich. Ich freue mich auch drauf.
Dann herzlichen Dank an Mojos Art und viel Vergnügen noch.
Ja, vielen Dank und schön, dass ich dich kennenlernen durfte.
Dito. Ja, ich bin jetzt am Stand, beziehungsweise sind wir jetzt in der Redner-Ecke vom Self-Publisher-Verband. Genau, und vor mir sitzt sogar der Geschäftsführer, Andreas Bertling, genau. Ja, was macht euren Verlag denn so besonders im Gegensatz zu den ganzen anderen Verlagen, die hier sind auf der LBM?
Dass wir in der Tat kein Verlag sind. Ja, nein, wir sind tatsächlich die Interessensvertretung für Self-Publisher-AutorInnen, die also im Eigenregie ihre Bücher veröffentlichen ohne Verlag. Und dann sich um die Bucherstellung, Coverdesign, Lektorat, also neben dem Schreiben, natürlich dann auch um den Vertrieb und das Marketing kümmern. Das eben mit viel Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, die sich hier beispielsweise im Verband vernetzen oder von uns viel Know-how an die Seite gestellt bekommen, dass sie eben auch möglichst keine Fehlerchen machen, die man vielleicht als Debüt irgendwo mal gemacht hat, von anderen dann lernt, wie man sie eben nicht macht. Wir machen also viel Fort- und Weiterbildung, wir machen politische Lobbyarbeit, wir versuchen Kontakte mit dem Buchhandel zu organisieren und organisieren immer Fachprogrammbeiträge mit, beziehungsweise arbeiten auch sehr eng mit Blockenden zusammen und so weiter. Also ganz viele Möglichkeiten, die unsere Mitglieder haben, neben der Präsentation ihrer Bücher. Wir lassen also den Mitgliedern immer die Möglichkeit, hier an die Verbandsstände in Frankfurt und in Leipzig Bücher einzuschicken, die dann präsentiert werden können.
Wie viele Verbandsmitglieder habt ihr denn? Das ist immer so die klassische Frage.
Inzwischen über 1550. Ich glaube, gestern waren es 1554 oder so in der Richtung. Unser Verband gibt es seit 2015 und ist seitdem stetig gewachsen, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Corona hat offensichtlich doch vielen auch Kreativität beflügelt, dass sie ihr eigenes Werk eben auch eigenverantwortlich veröffentlichen, weil es eben natürlich auch schwer ist, mitunter in Verlage reinzukommen. Erst recht in die großen Publikumsverlage. Als Neuling, als unbekannte Person eher aussichtslos. Und im Self-Publishing hat man aber im Prinzip genau dieselben Möglichkeiten. Im Gegenteil, man hat sogar noch mehr Freiheiten, weil man eben alles selber bestimmen kann, wie man es haben möchte. Und entweder man nimmt sich eben Dienstleistende mit dazu, die einen dann unterstützen beim Buchsatz, beim Lektorat, beim Coverdesign, wie auch immer. Oder man macht halt eben tatsächlich, wenn man das kann, alles eben auch tatsächlich selber.
Wie ist denn von Verbandsseite aus das Thema KI bei euch denn im Moment gerade so im Gespräch?
Heißes Thema hatten wir gestern auch im Fachprogrammsbeitrag. Naja, es ist so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Entwicklung finde ich persönlich total toll. Man hat damit viele Möglichkeiten, einfach bestimmte Standardtexte, die man jetzt vielleicht für Marketing sich überlegen möchte, wo man vielleicht Stunden am Schreibtisch sitzt und an irgendwelchen Satzbauteilen feilt, kann man das mit KI sicherlich sehr gut lösen. Weil in dem Bereich, denke ich, weiß die Maschine besser Bescheid, was gerade passt und was nicht. Wenn es dann natürlich darum geht, dass Texte geschrieben werden von KI und dann als eigene Texte ausgegeben werden oder umgedreht, KI-Texte, also die müssen ja alle gefüttert werden, diese KIs, um zu lernen, dafür aber Texte benutzt werden, die irgendwo raubkopiert werden, dann ist das natürlich wieder eine ganz klare Urheberrechtsproblematik. Und da sehe ich dann natürlich auch eine Gefahr. Dass jetzt Autoren, Autorinnen deswegen arbeitslos werden, glaube ich nicht, weil die Maschine nicht kreativ ist und kreative Texte nicht schreiben kann. Grafisch kann man sicherlich da auch viel mitmachen, aber auch hier bin ich der Meinung, dass Illustration, Grafikdesign, Kreativität durch eine Maschine nicht ersetzt werden kann. Aber auch hier werden viele Sachen ja urheberrechtlich ziemlich zwielichtig auch benutzt. Deswegen laufen da auch gerade große Kampagnen. Wir sind Mitglied im NAR, im Netzwerk für Autorenrechte. Und da ist das ein sehr großes Thema, dass dann europäische Richtlinien nun auch dazu veröffentlicht oder überhaupt erstmal erstellt werden, um da auch einen gewissen Regelungsprozess reinzukriegen. Also auf der einen Seite ein sehr spannendes Thema, was man auch gut benutzen kann als Hilfestellung, aber auf der anderen Seite natürlich immer auch die rechtlichen Aspekte damit beachten.
Wie sieht es denn bei Andreas mit seiner Lesekultur aus? Hat er ein Lieblingsbuch?
Oh, hat er ein Lieblingsbuch? Nee, hat er leider viele. Und vor allen Dingen ist das Problem, ich komme nicht dazu, die zu lesen. Das ist tatsächlich immer so ein Phänomen, ja, man ist irgendwie in so einer Autorenbubble und man wird mit ganz vielen tollen Büchern auch jederzeit konfrontiert und hat zu Hause inzwischen nicht mehr nur einen Stapel ungelesener Bücher, sondern ein Regal ungelesener Bücher. Ja, weil man einfach sich sagt, oh prima, das interessiert dich, das nimmst du jetzt mit. Und dann braucht es eine ganze Weile, bis man dann doch irgendwann mal dazu kommt. Also es hat überhaupt nichts mit den Titeln oder mit den Büchern an sich, einfach die Zeit. Ja, wir sind hier alle ehrenamtlich tätig im Verbandsvorstand und das alleine frisst viel Zeit, dann hat man ja auch noch irgendwo ein kleines Privatleben, so am Rand. Und deswegen ist dann etwas wenig Zeit zum Lesen. Aber wenn, bin ich so ja, im Fantasy-Bereich, so Urban Fantasy, das gefällt mir meistens ganz gut. Mit High Fantasy habe ich manchmal so ein bisschen, ja, ist nicht so meins, weil ich so in diese Welten mitunter nicht so reinkomme. Und wenn dann so... sicherlich total kreativ, aber so komplizierte Wörter dann da drin stehen, die ich nicht aussprechen kann, dann ist das nicht so meins. Krimi, naja, Krimi, wenn dann eher so Cozy Crime. Also so ein bisschen was chilliger, was man so nebenbei wegsnacken kann, sage ich immer. Also nicht so furchtbar blutrünstig, ja, aber festgelegt bin ich nicht.
Also kein wirklich Buch, das mehrmals gelesen wird?
In der Tat habe ich schon mehrere Bücher zu Hause, die ich schon mehrmals gelesen habe, weil sie einfach über Jahre hinweg wieder mal aktuell geworden sind. Aber jetzt nicht, wo ich sage, das ist jetzt mein absoluter Liebling. Nee, da habe ich leider doch zu viele.
Ihr habt sehr viele Themen bei euch untergebracht. Ihr seid nicht nur mit Romanen, sondern ihr habt auch Sachbücher, ne?
Ja, weil alles, was unsere Mitglieder veröffentlichen, spielt sich in allen Genres ab. Also wir haben Mitglieder, die schreiben rein Sachbuchratgeber, wir haben Mitglieder, die schreiben Science-Fiction, Fantasy, Krimi, Romance. Also im Prinzip alle Genres, die man sich so vorstellen kann, gibt es im Verband. Und deswegen ist die Auswahl oder die Vielfalt an den Verbandsständen auch dann immer sehr umfangreich. Man findet eigentlich, denke ich, jeder was. Kinderbücher, Young Adult, New Adult, also alles, was irgendwie auch aktuell ist. Im Self-Publishing hat man den Vorteil, man kann halt auch sehr zügig, wenn man das möchte, veröffentlichen. Man ist jetzt nicht an Verlagsprogramme gebunden, man muss irgendwie nicht bestimmte Wartezeiten einhalten, bis dann irgendwie die nächsten Messen anstehen, wo die Verlage dann ihre ganzen Neuveröffentlichungen rausbringen. Man kann einfach sagen, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich alles gestaltet, Lektorat ist durch, Coverdesign ist fertig, Druckdatei steht, ich suche mir jetzt eine Druckerei oder einen Print-on-Demand-Dienstleister und los geht's und morgen ist das Buch da. Deswegen sind hier natürlich auch mitunter sehr viele aktuelle Themen vertreten, die vielleicht in anderen Verlagen, also wir sind ja kein Verlag, aber in Verlagen eben ein bisschen nachrückend immer erst veröffentlicht werden. Krieg zum Beispiel, Vertreibung, was eben jetzt auch gerade ja, leider auch sehr brisant ist. Da gibt es hier auch einiges, was man sich dazu anschauen kann. Erlebnisberichte, aber auch nichts Düsteres. Wenn man Entspannung sucht, dann sucht man sich halt ein Reisebuch oder ein Kochbuch oder so. Also auch das ist alles da.
Habt ihr auch eine Hörbuchabteilung?
Also es gibt viele Mitglieder, die veröffentlichen tatsächlich auch im Hörbuch und sprechen selber oder suchen sich Sprechende, die das dann einsprechen, aus. Aber wir können die hier nicht ausstellen. Aus folgendem Grund, wenn sie auf physischem Datenträger gepresst werden, auf eine DVD oder CD oder wie auch immer, die gehen im Regal unter. Und leider so ein ganz kleines verschwindet dann auch ganz gern mal in den Taschen von den Besuchenden. Deswegen stellen wir die hier nicht aus. Aber wir haben auf unserer Webseite für die Mitglieder, die das sich dort hochladen, die können sich dort ein Profil einrichten und können alle ihre Werke dort entsprechend mit Cover und mit Beschreibungstexten hochladen und extra dann auch ihre Hörbücher verlinken beispielsweise. Also wenn man die sucht, findet man sie.
Also alles wirklich das komplette Spektrum abgedeckt?
Vollständig. Alles, was der Buchmarkt hergibt, ist prinzipiell im Self-Publishing möglich und wir sind im Prinzip so die Plattform, auf der man sich gemeinschaftlich eben trifft beziehungsweise von den Erfahrungen anderer profitieren kann und Gemeinsamkeit eben ja auch leben kann, weil damit im Endeffekt auch vieles leichter wird. Man ist als Self-Publisher ansonsten eben ziemlich Einzelkämpfer und kann sich hier eben Unterstützung holen.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Andreas, für das nette und schöne Interview und ich wünsche euch noch viel Vergnügen und viel, viel Zulauf.
Ich danke für den schönen Gesprächstag und ja, gerne mal wieder.
Ja, ich bin hier am Stand von Martina Peters bzw. So & Kai. Ja, und wir hatten eben gerade ein sehr tolles Thema und zwar künstliche Intelligenz in aller Munde, vor kurzem erst durch die EU auch reguliert worden. Aber auch auf der Leipziger Buchmesse ein aktives Thema, oder?
Tatsächlich wirklich so, ja. Ich bin ja die mit, unter anderem mit einer anderen Künstlerin, die quasi Manga-Beraterin, so ein bisschen so aus der Künstlerecke für den Bereich Beraterkreis der Manga Comic Con. Und wir hatten halt auch im Vorfeld auch schon viel über das Thema KI geredet. Und haben halt der Messe, weil die sind nicht ganz so fit in dem Thema, weil die sind halt nicht selber Künstler, das betrifft sie halt nicht ganz so extrem wie uns Künstler, waren sie halt nicht ganz so fit, dann haben wir da halt ein bisschen Hilfestellung geleistet, haben halt erklärt, was ist eigentlich das Problem von KI, ne? Weil KI so im Grunde ist eigentlich eine ziemlich interessante Sache, ne? Das, was, da, was Computer alles können, natürlich im medizinischen Bereich und so weiter, kann da halt viel, viel Gutes bei rauskommen. Das Problem, was halt aktuell mit KI besteht, ist halt, dass diese Datensätze, auf die die KI ja zurückgreift, um zum Beispiel eben Bilder zu generieren oder auch Texte zu generieren und auch Stimmen zu generieren, was man ja zum Beispiel bei TikTok gerade ganz viel hat, dass halt irgendwelche künstlichen Stimmen da benutzt werden, die dann Texte vorlesen oder die halt die eigenen Stimmen der TikToker überspielen, dass die teilweise halt aus Daten zusammengebastelt werden, die halt aus dem Internet geklaut wurden. Das heißt also, die eigentlichen Künstler, auf denen diese Datensätze basieren, die haben halt null Kompensation, die haben kein Okay dazu gegeben. Da wird halt einfach nur Zeug aus dem Internet abgespeichert, in diesen Datensatz reingepackt, damit halt die KI lernt, in Anführungszeichen. Und das ist halt, also ich sage in Anführungszeichen, weil das ist so ein Missverständnis eigentlich, weil die KI ist so gesehen keine KI. Also es ist keine künstliche Intelligenz, weil keine Intelligenz, kein eigenes Denken vorhanden ist, so gesehen. Also sie würde den Turing-Test halt nicht bestehen, sondern man speist Daten ein, die halt verarbeitet werden und dann aufgrund von Parametern wieder ausgespuckt. Viele sagen immer so, ja, aber die Daten verbleiben ja nicht in der KI und so weiter. Ja, aber die KI greift auf diese Datensätze zu, um diese Parameter zu erlernen, die sie dann nachher wieder ausspucken kann. Das heißt also, es werden Sachen unbezahlt benutzt oder einfach nur unkompensiert benutzt, die nicht dafür da waren. Das war, ich meine, wenn man jetzt im Privatgebrauch sich was ausdruckt aus dem Internet, weißt du, dann sagt keiner was. Aber wenn du im großen Stil hingehst und dann die Sachen auf Kissen druckst und die Kissen verkaufst oder irgendwie sowas, dann ist das ganz klar eine Copyright-Verletzung. Und bei KI ist es halt schwierig, das so aktuell nachzuweisen, welches Copyright wird da verletzt, weil halt im Endeffekt da gefrankensteint wird. Also im Endeffekt ist das ein großer Topf oder ein großer Mixer, wo die ganze Scheiße reingeschmissen wird. Dann wird halt kräftig durchgemixt und dann kommt da am Ende eine Suppe raus, wo halt schwer zu sagen ist, was für Ingredients, also was für Zutaten sind da jetzt eigentlich drin. Aber es sind halt Zutaten drin. Also man kann nicht aus nix Bilder erschaffen, das kann die KI nicht. Es ist auch kein Lernen im Sinne von, wie Menschen das tun. Also klar, natürlich gucke ich mir andere Bilder an und ich hole mir Inspiration bei tollen Künstlern und so weiter. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Denk- und Lernprozess, als es halt jetzt eine KI machen würde in der Bildgenerierung. Und das verstehen viele Leute nicht. Und die denken sich so, ja geil, der Computer macht die Bilder für mich, für lau, da muss ich keinen Zeichner mehr bezahlen, ja voll cool. Ne, ob das jetzt für Heimgebrauch ist oder für zum Verkaufen, ist da jetzt erstmal irrelevant. Ich hätte jetzt für einen Heimgebrauch, glaube ich, weniger Probleme damit, wenn jetzt irgendjemand sagt, ah, ich möchte ganz gerne, keine Ahnung, für mich selber meinen D&D-Charakter machen oder sowas. Aber man unterstützt damit leider immer noch eben diesen Bilderklau. Das sind nicht nur Bilder, die von Künstlern geklaut werden, sondern bewiesenermaßen sind in diesen KI-Datensätzen, gerade der Lion 5, der halt viel benutzt wird, da sind halt auch medizinische Fotos aus medizinischen Akten drin, die eigentlich nicht freigegeben werden durften. Also da sind ganz viele Sachen drin, auch Fotos von euren Kindern, wenn ihr sie auf Facebook hochgeladen habt, die sind da auch drin. Und das ist halt echt ein Problem. Aber es gibt halt leider eben, also wie ist das im privaten Bereich, hätte ich da nichts dagegen, wenn es halt nicht diesen massiven Klau gäbe und dieses massive, alles wird benutzt und ohne es nachfragen. Und dann hat man dann zusätzlich noch die Ebene, dass halt Leute hingehen, einmal verdienen diese KI-Generatorenfirmen halt massiv Geld damit. Ich glaube, da es gibt das Mindeste, was man bezahlen muss, ist 10 Euro im Monat oder so, um diese Dinger zu benutzen. Und dann zusätzlich gibt es halt eben dann Leute, die denken sich, ja geil, ich kann jetzt Bilder machen, ohne mich anzustrengen, und die dann verkaufen, weil ich eine schnelle Mark. Ne? Und die laden die dann auf Adobe Stock hoch, ohne die zu kennzeichnen als AI, was eigentlich nicht erlaubt ist. Adobe Stock hat AI-Bilder, die müssen aber gekennzeichnet werden. Das heißt eben, damit die Leute wissen, okay, ich habe hier ein KI-generiertes Bild, das kann halt nicht gecopyrighted werden. Das heißt, wenn du es kaufst und es benutzt, kann das jeder andere auch benutzen. Also diese KI-generierten Bilder, du kannst nicht sagen, ich bin der Künstler, das ist das gecopyrighted, du darfst das nicht auch benutzen, weil jeder kann genau die gleichen Parameter eingeben wie du. Das ist erlaubt und du kannst da nichts gegen tun. Ne? Und dementsprechend können halt auch keine Bücher oder Comics oder sowas, die damit gemacht werden können, nicht gecopyrighted werden. Das geht halt nicht. Und dann werden halt dadurch, weil es halt eben schnell gemacht ist und wenig kostet, dann gehen halt vielen Künstlern dann die Aufträge flöten, zum Beispiel einmal das. Oder aber es werden halt Leute unwollentlich oder unwissentlich dann zum Mittäter gemacht, weil sie halt Sachen kaufen, jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auf Adobe Stock, ist natürlich nicht die einzige Plattform, aber so gerade die prävalente Plattform, Da ist halt zum Beispiel letztens ein Fall passiert, da hatte Wacom zum chinesischen Neujahr, weil es jetzt dieses Jahr das Jahr des Drachen ist, hatten die halt ein neues, also nicht zum Neujahr ein neues Tablet rausgebracht, aber sie hatten genau in der Zeit ein neues Tablet rausgebracht und wollten das dann zum chinesischen Neujahr schön bewerben mit einem schönen Drachenbild und so weiter. Und statt halt einen Künstler selbst zu engagieren, dachten sie sich, ah, wir kaufen eben mal ein Bild auf Adobe Stock, sollte ja kein Problem sein. Und haben auch eins gekauft, was nicht als AI generiert markiert gewesen ist. Es war aber ganz offensichtlich für jeden Zeichner, war es halt ersichtlich, war das halt ein AI-generiertes Bild, weil halt man kann es an gewissen Dingen erkennen, nicht nur an Händen, sondern halt auch an gewissen Dingen, wo Bildelemente ineinander übergehen, die keinen Sinn ergeben. Na, wenn dann plötzlich irgendwie, wenn zum Beispiel es gab ein One-Piece-Bild, was leider in einer EMA-Zeitschrift abgedruckt wurde, das war ganz klar KI-generiert. Das war halt ein Bild von Luffy und da ging halt dann irgendein Lederband, was er um den Oberkörper hatte, ich weiß nicht, ob das da hingehört, ging plötzlich in seine Brust über und verschwand dann. Und solche Sachen. Und das Knie war irgendwie doppelt da. Und also da waren so ganz offensichtliche Sachen, die man eigentlich hätte kennen müssen. Aber im Großen und Ganzen, bei KI ist das immer, von Weitem sieht es toll aus. Und je näher man rangeht, desto mehr Fehler findet man und sieht, warum, also was da falsch gelaufen ist. Weil die KI, die hat kein Verständnis dafür, was ist Anatomie und so weiter. Die macht halt nur, die mischt halt irgendwas zusammen, was es mal irgendwo gesehen hat, was irgendwie von Weitem bildtechnisch so im Großen und Ganzen okay aussieht. Aber die weiß nicht wirklich, was sie da macht. Ne? Deswegen, wie gesagt, das ist keine künstliche Intelligenz. Wir haben es halt hier leider auch wieder gesehen, dass das halt große Bildwände leider auch scheinbar von Adobe Stock eingekauft wurden, wo ungefähr 60% der Bilder KI generiert ist. Da hat wieder jemand nicht aufgepasst einfach. Ne? Ist jetzt halt wieder die Frage, wer ist schuld? Derjenige, der nicht aufgepasst hat oder derjenige, der es als nicht AI generiert eingestellt hat? Ist ein schwieriges Thema, aber es ist halt... Man sollte versuchen zu vermeiden, es zu benutzen. Jetzt nicht nur im Bildbereich tatsächlich, auch, also auch ChatGPT. Bitte schreibt nicht eure Dissertation mit ChatGPT oder eure Romane oder sonst irgendwas. Macht das bitte selber. Und auch ganz, ganz schlimm gerade ist im Voice-Bereich eben. Also da gibt's halt Berichte von Sprechern, von Voice-Over-Sprechern oder auch von Synchronsprechern, die jahrelang für Firmen gearbeitet haben und die Firmen haben die halt jetzt rausgeschmissen, so, ja, wir haben ja die Aufnahmen von dir, wir können das jetzt alles KI generieren. Weil es halt in keinem Vertrag irgendwie unterbunden wurde bisher natürlich, weil es halt eine ganz neue Technik ist und ganz oft war das halt dann irgendwie, dass man halt in einem Vertrag irgendwo eine Klausel drin hatte, dass man halt eben die Endergebnisse, die man halt für diese Firma gemacht hat, weiterverwendet werden können in elektronischen Medien, die bisher noch nicht aufgekommen sind. Damit sind aber eigentlich ganz andere Dinge gemeint, was dann eher so im Sinne von E-Book-mäßig oder so in die Richtung und nicht in, wir nehmen dir jetzt deinen Job weg, indem wir das selber generieren. Aber das ist halt, man muss dann halt jedes Gericht für sich entscheiden, ist das damit abgedeckt oder nicht? Ne? Hat man da irgendwie Handhabe, sich selbst und seine Arbeit zu schützen oder auch seine eigene Stimme jetzt in dem Falle? Ne? Das ist halt gerade alles noch in der Schwebe, es ist alles noch, da laufen ganz viele Klagen, ganz viele Gerichtsverfahren, das ist halt noch nicht klar. In der EU ist jetzt festgelegt worden, am Donnerstag, glaube ich, oder so, dass ab 2026 alles, was AI generiert ist, auch als solches gekennzeichnet sein muss. Das ist mir persönlich zu spät, aber ich weiß nicht inwiefern, also was da der Grund dafür war, dass es halt erst 2026 ist. Könnte meinetwegen auch härter sein, aber ich bin da sowieso ein bisschen Hardliner, was das angeht, glaube ich. Aber da ist halt, da passiert noch ganz viel gerade, auch was das Copyright angeht, was die, weil es gibt halt, es kommen immer wieder neue Sachen raus. Diese Macher von diesen KI-Generatoren, wie zum Beispiel Midjourney, die tun immer so von mir, ja, es ist ja alles nicht so schlimm, wie ihr sagt und tut man nicht so und wir wissen ja auch gar nicht, welche Künstler da jetzt alle drin sind und so, weil wir haben ja das Internet durchsucht und dann kommt dann zwei Wochen später raus, dass es eine große Liste gibt von Künstlern, also dass es irgendwie geleakt wurde von diesen Midjourney-Devs, also von den Developern, dass die tatsächlich eine Liste hatten an Künstlern, deren Bilder sie spezifisch geklaut hatten im Endeffekt und die da reingespeist haben und das ist halt,
Ja, man kann ja bei Midjourney und auch bei den ganzen anderen Programmen kann man ja genau angeben, welchen Stil ich haben will. Man kann sagen...
Ich glaube, teilweise wurde es inzwischen rausgenommen, dass einige Namen wurden gesperrt, nachdem die halt eine Klage reingereicht haben. Aber nicht jeder kleine Künstler hat das Geld und die Zeit und die Kraft, eine Klage einzureichen dafür, ne?
Genauso ist ja jetzt auch immer mehr die Möglichkeit da, dass Künstler ein Wasserzeichen einbringen in ihre Sachen, dass eine KI das nicht mehr so nutzen kann. Wäre auch eine Möglichkeit, oder?
Ja, definitiv. Ich benutze es auch inzwischen. Das ist von der Uni in Chicago. Das ist eine technische Universität. Die haben das entwickelt. Die haben inzwischen zwei Sachen entwickelt. Es gab einmal, das ist noch ein bisschen in der Entwicklung, da kann man nur den Code runterladen. Da gibt es kein Standalone-Programm. Das ist Nightshade, heißt das. Also ganz bewusst nach einer giftigen Pflanze benannt. Das ändert quasi das Verständnis dafür, was auf dem Bild drauf ist. Das heißt, wenn dann später jemand eingibt, ich möchte eine Handtasche haben oder so, dann bekommt er eine Katze oder sowas ausgespuckt. Und dann gibt es das, was viele momentan benutzen, das heißt Glaze, das ist auch von der Uni. Das ist schon als Standalone-Programm runterladbar, das kann man sich einfach installieren und dann seine Bilder dadurch jagen. Das legt halt eben, wie du schon sagtest, so eine Art Wasserzeichen drunter. Das ändert natürlich ein bisschen das Bild, das heißt, es ist nicht mehr so, gerade auf glatten Bildern, auf Anime-Bildern ist es ein bisschen schwierig, weil man es sofort erkennt. Aber es ist halt eben gerade so den einzigen Schutz, den man sich da drauf machen kann. Der verwirrt halt die AI selber, weil da ist halt irgendwas in diesem Code dann drin, was die KI verwirrt, und dann kommt dann am Ende nur noch bunte Pampe dabei raus, wenn man genug eingespeist hat in den Datensatz. Und deswegen machen das halt gerade viele Künstler, dass sie halt alles, was sie irgendwo im Internet hochladen, ob es jetzt Twitter ist oder Facebook oder Instagram, weil die ja alle mit KIs durch, also jeden Tag kommen irgendwie neue Informationen, ja, der fängt jetzt auch mit KI an. Oder letztens hatten wir Tumblr gibt jetzt auch alle Datensätze an KI, weiter WordPress auch und so weiter. Und das heißt, egal wo du es hochlädst, du lädst es am besten geglazed hoch, damit du halt den Datensatz vergiftest in Zukunft. Und ja.
Ändert aber nichts daran, dass alles, was schon im Internet ist, natürlich von der KI benutzt wird. Also auch wenn man es im Nachhinein verändert, es ist da.
Ja, also wir können halt jetzt nur noch reaktionär für die Zukunft arbeiten, weil alles, was vorher, wir wussten es ja nicht. Wir wussten ja nicht, zu der Zeit, wo Midjourney halt gemacht wurde, war das ja nicht groß, das kam ja bei uns gar nicht an. Da gab es niemanden, der gesagt hat, hey, wir fangen jetzt an, eure ganzen Daten zu scrapen. Was ihr nicht drin haben wollt, mach mal weg, sondern die haben das ja heimlich, still und leise alles geklaut. Und jetzt stehen wir da, jetzt können wir halt nur noch für die Zukunft arbeiten.
Ja, die Idee des Internets als öffentliche Bibliothek quasi missbraucht, ne?
Ja, genau das halt, ne? Es gibt ja leider viele Leute, die halt denken, naja, du hast es ja im Internet hochgeladen, also ist es jetzt freiwillig. Aber dem ist ja gar nicht so. Und das ist halt eigentlich eher so, als wenn ich mich, also mal ganz blöder Vergleich, wenn ich mich auf die Straße stelle und meine Poster da hinstelle und sage, hier, ihr dürft die gratis angucken, ne? Und dann geht jemand hin und nimmt sich eins weg und sagt, so, das ist meins. Und ich dachte, dann kannst du ja auch, ne? Ist irgendwo klar, dass der das nicht darf, ne? Was natürlich argumentieren dann ganz viele Leute, ja, aber es ist ja immer noch im Internet, das können ja immer noch alle sehen. Ja, aber ne, das ist so ein bisschen, darfst es aber trotzdem nicht für dich benutzen. Es gibt immer noch das Copyright, es ist immer noch meins. Du darfst es immer noch nicht für dich benutzen und ohne irgendwie eine Kompensation dafür zu geben. Ne?
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum mehr.
Exakt. Das ist nicht der wilde Westen.
Nein. Ja, dann sage ich herzlichen Dank zum Thema AI. Hast du noch was, sonst eine Idee vielleicht, was man besser machen könnte in Zukunft?
Für irgendwie speziell für KI, also von Zeichnerseite aus, wie gesagt, aktuell, wir können nicht viel tun, außer Blazen und so weiter. Von der Seite der Rechtsprechung aus muss halt irgendwas gemacht werden, dass halt entweder verboten wird, einfach zu scrapen, oder aber, dass halt rausgegeben muss, also öffentlich gelegt werden muss, was ist in diesen Datensätzen genau drin. Und jeder Künstler kann sich dann suchen, relativ einfach, dass halt die Leute, die halt drin sind, entweder sagen, nein, ich möchte, dass das alles rausgenommen wird und dass es halt aus der KI gelöscht wird. Das heißt im Endeffekt, was ist sehr utopisch, das wird nicht funktionieren, weil wenn es einmal gelernt ist, dann ist es gelernt, in Anführungszeichen. Das heißt, sie müssen jedes Mal die KI neu aufsetzen. Das ist halt sehr, sehr viel Rechenpower. Das werden die so nicht machen. Oder dass sie halt zumindest die Leute, die drin sind, kompensiert werden. Einfach, dass es halt eine Flatrate-Kompensation gibt, für wenn du da drin bist. Je nachdem, wie viele Bilder da drin sind von dir, musst du halt Geld dafür kriegen.
Ähnlich wie bei Spotify.
Ja, so wie bei Spotify im Endeffekt auch. Oder je nachdem, jedes Mal, wenn darauf zugegriffen wird oder so, ne? Wenn es genutzt wird bei einer neuen Generation. Das ist in mir entflogen. Ich hatte gerade noch eine Idee, aber es ist jetzt... Ach so, ja genau. Dass halt in Zukunft das Opt-in... Das ist was normal. Also, dass man, wenn eine Plattform, so wie DeviantArt zum Beispiel oder sowas, oder eben Tumblr oder so, wenn die sagen, okay, wir wollen jetzt mit da mitspielen auf dem blöden Spielplatz, dann, dass die halt sagen, die Künstler, wenn die mitmachen wollen, können sagen, okay. Also, dass sie halt einen Schieber haben, dass sie, okay, ich bin drin, aber dass halt, dass sie automatisch erstmal draußen sind. Also, das ist halt, dass man selbst entscheiden darf, dass man reingeht und nicht, weil momentan ist das so, die machen das und dann hinterher sagen sie, ja, aber wir haben euch ja die Option gegeben, da rauszugehen. Ja, aber wir waren erstmal alle opted in, also wir waren alle erstmal da drin und mussten händisch irgendwo in irgendwelchen Einstellungen rumsuchen, um irgendwo einen Schieberegler umzustellen, dass wir dann nicht mit rein wollen. Und bis dahin ist das schon alles gescrapt worden. Ne? Solche Sachen, dass es halt einfach quasi vorgegeben wird, okay, du musst vorher alle rauslassen, also damit sie selber entscheiden können, ob sie damit machen wollen.
Dann sage ich recht herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin hier auf der MangaCon.
Dankeschön.
Und damit neigt sich unsere literarische Expedition zur Leipziger Buchmesse 2024 dem Ende zu. Von den verborgenen Schätzen kleiner Verlage bis hin zur faszinierenden Diskussion über KI in der Kunst. Wir hoffen, dass dieser Einblick abseits der großen Verlagsnamen euch inspiriert hat, die vielfältige Welt der Bücher mit neuen Augen zu sehen. Vielleicht findet das nächste Buch, das euer Leben verändert, seinen Weg zu euch aus einer kleinen, unerwarteten Ecke der Literaturwelt. Denn oft sind es die leisen Stimmen, die die eindrucksvollsten Geschichten erzählen. Bleibt neugierig, lest leidenschaftlich und erinnert euch daran, dass jede Seite, die ihr umblättert, eine Tür zu unzähligen Welten ist. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haltet die Ohren steif und die Bücher noch fester. Euer Lars A. Kramer von Moin FM verabschiedet sich für heute und wünscht euch inspirierende Leseabenteuer.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.